Wir sollten achten auf die Texte der Lieder, die wir singen. Und an dem Mail am Montag davor haben wir so Lieder wie das erste heute.
Ich lege meine Sorgen nieder, lege meine Ängste nieder.
Und so weiter. Und du bist bei mir, auch wenn ich mich in meinen Sorgen verliere. Und ich sagte Margaret, wenn du mal diese Lieder betrachtet, könnte man meinen, ein guter Teil der Christen sind psychologische Wracks. Und wisst ihr, was sie gesagt hat? Weißt du das noch? Du hast gesagt, Mike, das ist so. Sie muss es wissen. Ne? Und dann kam das Kinderlied. Die Lena hatte sich gewünscht, rate mal, was das war. Ich bin von innen, außen, oben, unten glücklich alle Zeit. Und ich dachte, Sorgen, Ängste, Zweifel, glücklich alle Zeit. Sie können nicht beide recht haben. Ich weiß, auf welcher Seite der Paulus stünde. Freut euch in dem Herrn ab und zu. Luther hat übersetzt, alle Wege, das heißt immer. Der Herr will, dass wir geistlich reich sind und aus seiner Fülle schöpfen. Und mir kam den Bibelvers in den Sinn, wo Johannes sagt, am Anfang seines Evangeliums von Jesus, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Es gibt viele Bibelstellen, ich werde auch ein paar zitieren heute, die besagen, dass Gott uns ein reiches Leben aus seiner Fülle anbietet. Und dazu gehört auch Psalm 23. Und wir können das jetzt anstrahlen. Es gibt 5 Versionen dieses Psalms. Eins haben wir gesungen, das war eine deutsche Übersetzung von einer der englischen Lieder. Es gibt noch ein zweites englisches Lied. Es gibt auch das, was Luther übersetzt hat, was in euren Bibel steht und das ihr wahrscheinlich auswendig mehr oder weniger kennt. Und es gibt auch, was David geschrieben hat. Das ist meine Übersetzung. Ich glaube, ihr seid alle keine Alphabeten, könnt ihr selber lesen. Ne? Bitte merkt auf das Wort Fett. Er lagert mich auf fetten Auen. Das ist wörtlich übersetzt. Man kann da auch schreiben, saftige oder üppige. Ich weiß noch, als wir von Jericho nach Jerusalem fuhren und ich schaute auf die Felder, die sahen aus wie hier, im Moment bei uns, braun. Und ich dachte, wo hat der David die Idee von den saftigen Auen bekommen? Und eben vielleicht hat er den Kontrast gezogen zwischen seiner Suche nach ein bisschen grünes Gras damals als Hirte und das, was der Herr uns anbietet. Ich weiß nicht. Und das ist dann die zweite. Und merken wir, das Fett kommt wieder. Du fettest mit Öl mein Haupt. Darauf komme ich später zu sprechen. Okay, gehen wir wieder zurück auf die Dankeschön. Man sagt in Englisch, familiarity breeds contempt. Auf Deutsch, Vertrautheit verleitet zu Geringschätzung. Und ich denke, dieser Psalm ist uns so geläufig, dass es über uns läuft wie das Wasser auf den sprichwörtlichen Rücken der Ente, ohne dass wir es wahrnehmen, genauso wie dem Vater Unser. Ich war einmal auf einem Gehörlosen-Gottesdienst und ich merkte, man kann in Gebärden, Gehörlosen-Gebärden, sogar das Vaterunser herunterleiern. Ich kann das leider nicht nachmachen, aber ich dachte, guck an. Und wir leiern fast in jedem Gottesdienst in der Kirche das Vaterunser runter, ohne nachzudenken. Und bei diesem Psalm auch. Eigentlich nennen wir diesen Psalm den Hirtenpsalm und mein Thema ist nicht der gute Hirte, sondern ein Leben in Fülle. Bei der Vorbereitung ist mir klar geworden, es gibt eigentlich 2 Bilder in diesem Psalm. Wir haben das Lied gesungen, du bist ein wunderbarer Hirt. Wir hätten auch singen können, du bist ein wunderbarer Wirt. Weil da war ein Bild von den Schafen und du lädst mich ein zu deinem Tisch. Und ich dachte, was hat ein Schaf an dem Tisch zu suchen? Ich war zwar im Libanon in einer Familie, die lebten alle in einem Raum, Eltern, Kinder und Schafe. War nur eine Erfahrung für mich. Aber normalerweise sitzen die Schafe nicht an einem Tisch. Nein, es sind zwei Bilder. Das Bild von dem guten Hirten, der uns versorgt, sodass uns wird nichts mangeln. Ich habe alles, was ich brauche. Und Gott, der himmlische Gastgeber oder vielleicht der königliche Gastgeber, der uns einlädt zu seinem Fest. Mein Becher fließt über gar, haben wir gesungen in dem Lied. Manfred Siebert hat ein schönes Liedgedicht komponiert. Gott lädt uns ein zu seinem Fest. Leider nicht mehr in der evangelikalen Hitparade, deshalb singen wir das wahrscheinlich nicht. Also erstens, Jesus ist unser guter Hirte, der uns mit der Fülle des Lebens versorgt. Im Johannesevangelium sagte Jesus, als er von dem guten Hirten sprach, von sich selbst, ich bin gekommen, damit sie, wir, die Schafe, seine Schafe, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Er bietet uns reichliche Nahrung für unsere Seele. Er lagert mich auf fetten Auen, auf grünen, saftigen, üppigen Auen. Und im Psalm 41 hat der Herr auch gesagt, wenn doch mein Volk mir gehorsam wäre und auf meinen Wege ginge, ich würde es mit dem besten Weizen, wörtlich mit dem Fett der Weizen, des Weizens speisen und mit Honig aus dem Felsen sättigen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich ein Stück Fleisch habe und da ist Fett dran. Ich nehme immer mein Messer und schneide das ab auf die Seite. Aber ich erkenne, das ist nicht biblisch. In der Bibel, das Fett, das war das Beste. Und wenn Sie ausnahmsweise 3. Mose lesen, Sie werden merken, das Fett wurde immer für Gott, wurde Gott dargeboten, da das Beste war. Und es wurde verbrannt auf dem Altar. Ja, wenn mein Volk mir gehorsam wäre, dann würde ich ihn mit dem besten Weizen speisen und mit Honig aus dem Felsen. Was gehört zu dieser fetten Weide, die Gott uns als seinen Schafen anbietet? Die biblische Lehre. Die biblische Lehre, genährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, schrieb Paulus an Timotheus. Er sollte sich nähren durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre. In meinem ersten Studienjahr, ich ging zu der Studentenmission und der erste Junge, den ich traf, wir waren in einer Gruppe, das war so ähnlich wie der EC in England, Crusaders hieß das, heute haben sie den Namen weggelassen, ist nicht mehr politisch korrekt. Aber wir sind da beide zum Glauben gekommen. Er sagt, wo gehst du zur Kirche? Und ich sage, ja, bis jetzt nicht. Ich wohne bei meiner Großmutter. Ja, nächsten Sonntag treffen wir uns an der U-Bahn-Station und ich bringe dich hin. Und er brachte mich hin zu einem Prediger. Ich kannte ihn nicht, aber ich lernte ihn kennen. 3 Jahre war ich in seiner Gemeinde. Jeden Sonntag Auslegungspredigt. Toll. Ich saugte das auf. In Brake, wir hatten die Familienfreizeiten und ich merkte auch, wie manche Leute da, wahrscheinlich lebten sie in der geistlichen Wüste, ich weiß nicht, aber das, was wir ihnen dargeboten haben, die nahmen das wie sagt man, Saugpapier auf, ne? Diese biblische Lehre, weil sie das nicht kannten. Ingrid und ich waren einmal eingeladen bei einem Ältesten in meiner Heimatgemeinde in England. Er war zuständig für die Missionare und wir galten als Missionare. Und deshalb hat er uns eingeladen. Und während des Abendessens sagte er, und Ingrid und ich guckten uns gegenseitig an, er sagte, ich interessiere mich nicht für Lehre. Ein Ältester der Gemeinde. Wir haben uns das einige gedacht. Ich habe in Brake Mission und Methodik unterrichtet, also Methodik, das war verschiedene christlichen Dienstmethoden. Und ich merkte, meine Schüler, die waren in Bezug auf die Heilslehre ja ein bisschen schlecht unterrichtet. Und dann habe ich dann die Akten von dem Theologielehrer, die waren in der Bibliothek, feinsäuberlich, in 3 Ordner, und ich suchte die Heilslehre. War gar nicht da. Ein ganzer Teil über die Lehre, über Engel war da, aber Heilslehre, nichts. Und ich dachte, kein Wunder, dass meine Schüler ein bisschen schlecht unterrichtet sind. Und dann kam in der Zeit im Telos Verlag ein Buch, Das Heil. Und ich habe ein Exemplar im Lehrerzimmer, winkt mit dem Zaunpfeil, hingestellt. Und der Theologielehrer sagt, danke Mike, das ist sehr interessant. Aber seine Notizen hat er nicht geändert. In den Sommermonaten, damals war ich bei OM und habe die Mannschaften Bibelunterricht gegeben. Und da war ein Mädchenteam in Kloster Neuburg beim Dien. War ganz interessant. Die Hälfte waren Deutsche und die andere Hälfte waren Amerikanerinnen. Und wenn ich Fragen stellten, die deutschen Mädchen, die guckten doof aus der Wäsche und die Amerikanerinnen, die wussten über die Antwort. War auffällig. Weil in Amerika haben sie den Alltag Sonntagsschule. Ne? Nicht nur die Kinder, sondern die Erwachsenen gehen vor dem Gottesdienst in die Sonntagsschule. Und es war auffällig, wie gut sie unterrichtet waren. Und ich denke, viele Christen heute, die sind nicht unterrichtet in der Glaubenslehre und deshalb haben sie oft so viele Probleme, weil sie kein Fundament haben. Und zu diesen saftigen Wiesen, zu denen Gott uns führen will, gehört natürlich auch die Heilige Schrift. Wir müssen sie lesen, ich möchte sagen, wir müssen sie verzehren, in uns aufnehmen. Die Worte seines Mundes waren mir wichtiger als das tägliche Brot, hat Hiob gesagt. Und Jeremia sagt, dein Wort war meine Speise, so oft ich es empfing, und dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Und manchmal stehe ich auf, morgens, ich werde nicht sagen, wie viel Uhr, nicht um 6. Und dann lese ich einen Psalm und nachher fühle ich mich ganz anders. Erfrischung durch das Wort, ja. Und das ist der nächste Punkt. Der gute Hirte entlastet uns und tränkt uns mit dem Wasser des Lebens. Er führt mich zu Wassern der Ruhe. Luther hat übersetzt, frischem Wasser, ja. Elbefelde steht stillem Wasser, also hier mit Kohlensäure nichts zu tun, sondern es heißt, das sind Wasser, wo man nicht über die Felsen klettern muss, um überhaupt was zu bekommen. Das sind ruhige Gewässer, wo man sich satt trinken kann. Und Jesus entlastet uns. Er sagte, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken oder ich will euch Ruhe geben. Nehmt auf mein Joch und lernt von mir, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Ja, wir sollten unsere Sorgen und Ängste niederlegen zu Jesus und uns von ihm entlasten lassen. Damals, als Jesus das sagte, kommet her zu mir alle, die Leute waren belastet von den Pharisäern mit ihren vielen, vielen Regeln. Und die Tragik ist, die orthodoxen Juden, die verfolgen diese Regeln noch mehr bis heute noch, was sie alles tun dürfen und vor allem, was sie nicht tun dürfen. Und das war für die Leute eine Belastung. Und Jesus sagt, mein Joch ist leicht im Vergleich zu diesen vielen Regeln und Vorschriften. Auf dem Flug nach Israel haben wir Kaffee bekommen mit kleinen Dosen Milch und ich wunderte mich. Ja, nein. War kein Kuhmilch, es war irgendwas Pflanzliches, weil sie dürfen kein Milch und Fleisch bei der gleichen Mahlzeit essen. Und in der Reformationszeit, als Luther die Bibel übersetzt hat, das waren die Kirchenvorschriften von der mittelalterlichen Kirche, was man alles tun darf und nicht tun darf. Und die bestehen teilweise auch noch, besonders in der römisch-katholischen Kirche, aber nicht nur. Und heute ist es vielleicht der Lebensstress, der uns belastet. Und Jesus bittet uns, kommt zu mir und legt eure Lasten ab und trinke von dem Wasser, das ich ihm biete. Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, hat der Herr zu der Frau am Jakobsbrunnen gesagt, den wird in Entschuldigung, dem wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Wir singen oft, der Herr ist bei uns, das ist er auch. Aber hier hat Jesus gesagt, dieses Wasser wird in uns, eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Das ist der Geist Gottes, der in uns wohnt und uns täglich befriedigt. Und dann es heißt, er stellt uns wieder her, er lässt mich, nein, Entschuldigung, er stellt meine Seele wieder her. Luther hat übersetzt, er erquickt meine Seele, ist auch richtig. Aber wir müssen manchmal wiederhergestellt werden. Schafe sind dumm, hilflos und gehen oft in die Irre. Ich habe vielleicht schon mal erzählt, als ich zu meinem Vater fuhr mit der Bahn und der Zug verlangsamte von 160 Stundenkilometer auf Schrittgeschwindigkeit und der Schaffner kam über Lautsprecher und sagt, Entschuldigung, die Verspätung, there are sheep on the line. Es sind Schafe auf dem Bahndamm. Und es stimmt, da war irgendwo ein Schaf, der hat ein Loch im Zaun gefunden, ging durch und natürlich alle anderen hinterher. Und da spazierten die da auf den, in der City-Strecke ganz seelenruhig und fanden satte Weide. Ich lese jeden Morgen einen Psalm. Und im Mai und November lese ich Psalm 119, da habe ich einen ganzen Monat dafür. Das sind 176 Verse, alles über Gottes Wort und wie wunderbar das ist. Und wisst ihr, wie der letzte Vers heißt? Man könnte denken, jetzt kommt der Crescendo, Gott ist stark. Der letzte Vers vom Psalm 119, ich bin wie ein verirrtes und verlorenes Schaf, suche deinen Knecht. Und da dachte ich, ist das nicht schön? Der Herr weiß, wie wir sind. Wir sind verirrte und verlorene Schafe. Und er sucht uns und bringt uns zurück. Und er bringt uns zurück, wenn wir uns vom Weg abgeirrt haben. Klassisches Beispiel ist natürlich der Petrus. Ja, Herr, ich gehe mit dir in den Tod. Wir wissen den Rest. Und Jesus hat gesagt, wenn du dich bekehrt hast, wenn du wieder zurückgekommen bist, stärke deine Brüder. Und er hat Petrus wieder hergestellt. Und wir wissen aus der Apostelgeschichte, was er alles für den Herrn getan hat. Und dann er führt uns, ja, er lässt mich, Luther hat übersetzt, er führt mich auf rechte Straße. Als wäre Gott ein so Navi, um den Weg zu den Kloster Marienthal zu finden, zum Beispiel. Nein, er lässt mich wandeln auf Pfade der Gerechtigkeit. Das heißt, durch sein Wort und durch seinen Geist gibt er uns den Willen und die Kraft, so ein gerechtes Leben zu führen. Das ist ganz was anderes. Um seines Namens willen. Es geht nicht um unser Wohl, sondern um seine Ehre. Das ist das Problem. Wir suchen auch, Gott ist da wie eine Segenmaschine. Und wir tun mal ein Gebet rein, wie ein 1-Euro-Stück und klink, 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 und rauskommt ein Segen. Aber Gott will, dass wir zu seiner Ehre leben. Und er segnet uns, damit wir zu seiner Ehre leben. Aber es geht hier auch um den Tal des Todesschattens oder den finsteren Tal, wie Luther übersetzt hat. Ein Leben unter Gottes Segen läuft nicht ohne Anfechtung ab. Die Bibel ist realistisch. Wir haben Probleme, wir haben Nöte. Deshalb ist eine der dicksten Bücher in der Bibel das Buch Hiob, das wir meistens nie lesen. Persönliche Nöte, Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, Tod. Wir können viel davon sprechen, auch hier bei uns in der letzten Zeit. Auch Paulus hatte seinen Anteil an Leid. Von außen Streit, von innen Furcht, hat er geschrieben. Gibt es auch. Wir sind bedrängt, aber nicht bedrückt. Alles aus dem 2. Korintherbrief. Lohnt sich zu lesen. Uns ist bange, aber wir verzweifeln nicht. Verfolgt, aber nicht verlassen. Unterdrückt, doch kommen wir nicht um. In Bedrängnissen, Nöten, Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufruhr, in Mühen, in Wachen, im Fasten. Also, klar, die meisten von uns müssten sagen, das trifft bei mir nicht zu. Aber Paulus war kein psychologischer Wrack. Am Schluss sagt er, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich. Und das ist dieser, wie soll ich sagen, dieser Widerspruch im Leben eines Christen. Da sind all diese Nöte und Probleme, die sind da. Und wir erleben das und trotzdem gibt uns Gott ein reiches Leben. Und wir können sagen, ja, all diese Probleme sind da, aber ich freue mich trotzdem im Herrn. Können wir jetzt, jetzt kommen wir eigentlich zum zweiten Bild. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Gott ist der himmlische Gastgeber, der uns einlädt zu seinem Fest. Ein angstfreies Fest. Pardon. Im Angesicht meiner Feinde. Ich stelle mir vor, David stellt sich vor, draußen auf der Wiese, wie beim Grillen, ist ein Tisch beladen mit Speisen aller Sorten und Getränke. Und die Feinde, die stehen vielleicht in 100 Meter Entfernung und knirschen mit den Zähnen und schauen zu und können nichts machen, weil Gott ihn schützt. Und wir haben auch, wir leben in Feindesland als Christen. Das Fleisch, die Welt, der Teufel und der letzte Feind ist der Tod. Aber wir brauchen keine Angst zu haben vor diesen Feinden. In allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat, hat Paulus geschrieben. Lasst euch in keinem Stück erschrecken von euren Widersachen. Und es ist ein Fest, zu dem Gott uns zurecht macht. Du fettest mit Öl mein Haupt oder du salbst mein Haupt mit Öl. Und ich habe lange überlegt, was meint David damit? Ich habe ein paar schlaue Kommentare gewälzt, keine Hilfe. Und ich kam zum Schluss, die heutige Entsprechung würde sein, du schickst mich zum Friseur. Ich weiß, ob das richtig ist. Aber es ist so, ne? Wenn Hochzeit ist oder runden Geburtstag, besonders die Damen, aber nicht nur die Damen, wir gehen vorher zum Friseur, damit wir passend aussehen. Und David wollte sagen, Gott sorgt dafür, dass wir passend sind, dass wir an seinem Tisch Platz nehmen dürfen. Weil von Natur aus sind wir nicht passend. Wie heißt es im Gleichnis? Führe die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. Das sind wir. Und der Herr musste zu der Gemeinde in Laodicea sagen, weißt du nicht, du bist elend und jämmerlich, arm, blind und bloß. Ja, das sind wir. Wir sind arme Sünde. Wir passen nicht an Gottes Tisch. Aber Gott hat uns passend gemacht. Der Herr hat mir Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Und Zinzendorf hat das vertont, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Und den verlorenen Sohn ließ der Vater das beste Kleid anziehen, damit er an dem Fest teilnehmen konnte. Und in der Offenbarung Johannes sieht die Schar der Erlösten alle in weißen Kleidern, passend gemacht für Gottes Gegenwart. Und es ist ein üppiges Fest, zu dem der Herr einlädt. Mein Becher fließt über. Luther hat übersetzt, du schenkst mir voll ein. Ich wundere mich manchmal über die lieben Brüder, die regen sich so auf über die gute Nachricht und über Hoffnung für alle und sagen, das ist nicht wörtlich übersetzt. Luther hat manches auch nicht wörtlich übersetzt. Wörtlich heißt es hier, mein Becher ist Sättigung. Kannst du übersetzen, so oder so. Ne? Also auf jeden Fall ist das Glas voll, im positiven Sinn. Und wenn ich was getrunken habe, der Herr schenkt immer wieder neu ein. Die Menschen werden satt von den reichen Gütern deines Hauses. Du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Und Jesus hat gesagt, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Und es ist ein nie endendes Fest. Güte und Gottes treue Liebe verfolgen mir alle Tage meines Lebens. Wenn wir aus dieser Fülle Gottes leben, werden wir am Ende unseres Lebens zurückblicken und sehen auf eine Segensspur Gottes, die hinter uns gelaufen ist. Und wie das aussehen kann, dann glaube ich, können wir sagen, das haben wir vor 10 Tagen bei der Trauerfeier für Heinz Sommer erlebt. Was es heißt, dass Güte und Barmherzigkeit mir folgen mein Leben lang. Als mein Schwiegervater beerdigt wurde, hat Pfarrer Krumbiegel gesagt in seiner Ansprache, Friedrich Schneiders Leben war eine Predigt, der ich nichts hinzufügen brauche. Ich dachte, das wäre schön, wenn das jemand über mein Leben, über euer Leben am Ende sagen könnte. Und es ist ein ewiges Fest. Ich werde wohnen im Haus des Herrn für die Länge der Tage, das heißt für immer. David hat auch gesagt, du Herr wirst mich nicht der Totenwelt preisgeben, du wirst nicht zulassen, dass ich für immer im Grab ende. Du leitest mich nach deinem Rat und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Wollen wir uns verneigen zum Gebet. Ja, Herr, du bist ein wunderbarer Hirt, du bist ein wunderbarer Wirt. Danke, Herr, für die Üppigkeit des Lebens, das du möglich gemacht hast durch das furchtbare Tod unseres Herrn am Kreuz, durch seine Auferstehung, durch die Gabe des Heiligen Geistes, durch die Gemeinschaft, die wir haben miteinander, unter deinem Wort, auch in der Gemeinde. Und danke, Herr, dass wir mit Zuversicht in die Zukunft schauen können und wissen, dass deine Gnade und Barmherzigkeit uns verfolgen werden und dass wir in der Ewigkeit bei dir gut aufgehoben sind. Hab Dank dafür, Herr. Amen. Wollen wir uns erheben? Das ist eine Verheißung des Segens. Hör, mein Volk, ich will dich ermahnen. Einen fremden Gott sollst du nicht anbeten. Ich bin der Herr, dein Gott. Wenn doch mein Volk mir gehorsam wäre und auf meinem Wege ginge, ich würde es mit dem besten Weizen speisen und mit Honig aus dem Felsen sättigen. Und der Herr sagt, öffne deinen Mund weit und ich werde ihn füllen. Und mit diesem Segen wollen wir auseinandergehen, dass der Herr uns sättigt und unser Mund füllt auch mit seinem Lob. Amen.